Danke, dass Sie da sind und Ihnen allen, unseren Freunden, Betern und allen wertvollen Geschwistern ein gesegnetes neues Jahr 2015. Ja, nun sind wir bei dem Thema, wo ist die Entrückung in der Offenbarung? Und wir wollen in dieses Thema einsteigen mit dieser Frage, die ist, glaube ich, grundsätzlich einfach wichtig, wenn wir die Offenbarung verstehen wollen. Worum geht es eigentlich im letzten Buch der Bibel? Was ist das Generalthema dieses Buches? Nicht ohne Ursache tritt uns der Herr, der erhöhte Herr, bereits im ersten Kapitel der Offenbarung als der entgegen, der in Herrlichkeit wiederkommt. Der Weltrichter, der große Gott und König und sein messianisches Reich und die Ewigkeit. Er kommt als der da ist und der da war und der da kommt. Kapitel 1, Vers 4. Als der Anfang und das Ende. Als der, der sichtbar in den Wolken des Himmels erscheint und den jedes Auge sehen wird. Und als der alles überragende, verherrlichte Herr, aus dessen Mund ein zweischneidiges Schwert kommt, dessen Angesicht leuchtet wie die Sonne, vor dem Johannes wie tot niederfällt. Ganz so, liebe Freunde, wie ihn auch die Propheten des Alten Testamentes gesehen haben. In der Art und Weise stellt sich dann interessanterweise der Herr auch, ich möchte fast sagen, jeder einzelnen Gemeinde vor, denen er ein Sendschreiben schickt. Ich glaube, das hat Bedeutung. Weiter müssen wir festhalten, wenn wir auch das letzte Buch der Bibel verstehen wollen, möchten. In den Evangelien wird ja der Tag des Herrn, die große Trübsal beschrieben, ja? Matthäus Kapitel 24. 25, Lukas 21, Markus 13. Und diese Evangelien schließen quasi mit den großartigen Weissagungen, dass der Menschensohn in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit wiederkommt. Zum Beispiel Matthäus Kapitel 24, Vers 30, ja? Die Offenbarung nun, das letzte Buch der Bibel, nimmt genau dieses Thema, die Abschlussweissagung Jesu über sein Kommen in Bezug zu Israel und der Nationenwelt, wieder auf und führt dieses noch weiter aus. Es ist ja deshalb auch zu berücksichtigen, dass in den Evangelien von der, ich nenne es immer so, von der Leibesgemeinde der Gnade, wie wir sie heute haben, zu der wir gehören, noch nicht die Rede war. Wovon Gemeinde, aber noch nicht von der Leibesgemeinde. Das wurde erst später dem Apostel Paulus und den anderen Aposteln offenbart. Zum Beispiel Epheser 2, Epheser 3. Es ging hauptsächlich noch um die Reichsgemeinde. Die gab es auch schon, sagen wir mal, in gewisser Weise, im Alten Testament wurde da schon von geredet und auch in den Evangelien. In der Offenbarung ist wahrscheinlich auch nicht mehr von der Leibesgemeinde die Rede, sondern meines Erachtens auch wieder von der Reichsgemeinde. Es geht dann da weiter, wo in den Evangelien aufgehört worden ist. Dazwischen, zwischen den Evangelien und der Offenbarung, haben wir die Leibesgemeinde. Ich sagte es schon einmal hier im Gottesdienst, für die auch ganz speziell der Apostel Paulus eingesetzt worden war. Ja? Und der ja auch dann sogar sagt, mein Evangelium, für die Leibesgemeinde. Natürlich die anderen Apostel auch, das ist klar. Ich möchte dafür vielleicht ganz einfach mal ein paar Beispiele geben. Ich sag mal so, es gab ja schon vor der Leibesgemeinde Gemeinde. Und es wird auch nach der Leibesgemeinde wieder Gemeinde geben. Ja? Es gab vor der Gemeinde an Jesus gläubige Menschen und es wird nach der Entrückung auch wieder an Jesus gläubige Menschen geben. Auch wenn die Gemeinde, wie wir sie heute haben, schon weg ist. Das Besondere an den Sendschreiben ist nun Folgendes. Zum Beispiel Offenbarung Kapitel 1, Vers 20, da sagt der Herr über diese sieben Gemeinden, Offenbarung 1, 20, das Geheimnis der sieben Sterne. Hören Sie, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner rechten Hand gesehen hast und der sieben goldenen Leuchter. Diese sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Es scheint hier um ein neues Geheimnis zu gehen. Die Leibesgemeinde, wie wir sie heute haben, ist ja schon ein offenbartes Geheimnis. Also kein Geheimnis mehr. Aber Johannes sieht jetzt etwas, das ist plötzlich wieder ein Geheimnis. Es heißt dann, ich kann jetzt nicht alles durchgehen, nur mal so ansatzweise, Sie dürfen es ja auch gerne selber prüfen, in Kapitel 2, Vers 11, das ist die Gemeinde an Smyrna, der wird ja gesagt, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst, na gut, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen und so weiter, damit ihr geprüft werdet und in eine Drangsal kommt ihr 10 Tage und dann heißt es, sei getreu bis in den Tod. Also, du wirst in eine Trübsal kommen, in eine Drangsal kommen und ich empfehle dir, sei getreu, halte aus, bis in den Tod hinein. Es geht um eine spezielle Zeit und dann wird der Gemeinde gesagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Sie wissen, was der zweite Tod ist. Das ist der Feuersee. Das ist die Verdammnis. Wird Leibesgemeinde Jesu in den Briefen der Apostel, in den Lehrbriefen, in der Weise davor gewarnt, vor dem Feuersee? Oder wird ihr vielmehr gesagt, ihr seid ja gerettet. Ihr seid ja schon versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Stellen Sie sich jetzt mal vor, ich rede ja hier zur Gemeinde. Ja? Ich rede jetzt nicht zu den Ungläubigen aus unserer Gemeinde. Oder zu Ungläubigen, die gehören ja gar nicht zur Gemeinde. Sondern ich rede hier zur Zionsgemeinde oder Mitternachtsrufgemeinde. Und ich werde Ihnen sagen, du, seien Sie treu, bleiben Sie bloß treu mit erhobenen Zeigefinger. Ja? Also dann wirst du auch bewahrt werden vor dem Feuersee. Und dann werden Sie doch erschrecken, oder nicht? Dann werden Sie doch sagen, ja Mensch, kann ich denn, wenn ich jetzt mal da nicht so ganz so bin und nicht so überwinde bis in den Tod, aber doch an Jesus glaube, kann ich dann noch in den Feuersee kommen? Da kriegen sie doch Angst. Die Lehrbriefe geben uns doch da eine andere Heilsgewissheit, nicht wahr? Vers 26 vielleicht noch. An der Gemeinde zu Thyatira. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Ist da die Entrückung gemeint? Es geht dann weiter. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker etc. Wer meine Werke bis ans Ende bewahrt, nur dann. Ich habe Ihnen gesagt, dass die Offenbarung der Anschluss ist an den Evangelien. Ja? Evangelien, kommt die Brücke der Leibesgemeinde und nachher die Offenbarung, der Anschluss. Ich habe Ihnen gesagt, dass die Offenbarung der Anschluss ist an die Weissagung Jesu, dass er kommt in großer Kraft und Herrlichkeit. Darum sehen wir ja gerade in Offenbarung Kapitel 1. Matthäus Kapitel 24, 30 sagt Jesus noch, ich werde wiederkommen in großer Kraft und Herrlichkeit und jedes Auge wird mich sehen. Offenbarung Kapitel 1, Vers 7, und er wird kommen und jedes Auge wird ihn sehen. Das ist der Anschluss. Ist doch interessant. Ist die Weiterführung. Und in diesen Evangelien, in seiner Endzeitrede, hat der Herr Jesus Christus gesagt, in Matthäus 24 zum Beispiel, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Ich glaube, das betrifft ganz besonders dann die Zeit der großen Trübsal. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet. Und dieses Evangelium vom Reich, merken Sie, wird in der ganzen Welt verkündigt werden. Und dann kommt das Ende. Das ist die Offenbarungszeit. Jesus sagt in seiner Endzeitrede, wer ausharrt bis ans Ende. Das Gleiche wird jetzt gesagt zum Sendschreiben an Thyatira. Wer meine Werke bis ans Ende bewahrt. Sehen Sie, es ist fast wie eine andere Thematik. Wir müssen erkennen, was zu uns persönlich spricht. Selbstverständlich ziehen wir unseren Nutzen und sprechen uns die Sendschreiben an. Selbstverständlich. Wir haben ja eine CD bekannt gegeben von Nathanael Winkel, die weltliche Gemeinde Laodicea. Sicherlich, wenn ich angesprochen werde, Ephesus, erste Liebe, da schlage ich an meine Brust. Aber zum Erkennen gehört noch mehr. Wir müssen auch erkennen, was der prophetische Horizont über uns hinaus ist. Die Geschichte ist mit der Entrückung ja schließlich nicht zu Ende, nicht wahr? Es wird auch noch Gläubige geben nach uns. Und jetzt versetzen Sie sich mal illustrativ in deren Lage. Wenn jetzt Gläubige nach dem Gemeindezeitalter, also die Gemeinde ist entrückt, die kriegen das ja irgendwie mit. Ja, meine Bibel. Und dann werden ihnen diese apostolischen Aussagen jetzt in Bezug der großen Trübsal und alles, was damit zusammenhängt, sehr wichtig werden und sehr helfen. Ja, die Bibel gehört nicht nur ihnen, nicht nur mir, nicht nur der Gemeinde Jesu, das meinen wir immer. Die Bibel gehört auch noch denen nach der Entrückung. Und Gott hat immer alles, den ganzen Horizont im Blick. Der Gemeinde zu Sardes wird gesagt, so denke nun daran, was du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Harte Rede, oder? Ja, was sagt denn jetzt der Apostel Paulus? Sind das zwei verschiedene Paar Schuhe? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ein Heiliger Geist, der die ganze Geschichte im Überblick hat, der die Bibel inspiriert hat, wohl weiß, was er sagt. Und wenn er sich wiederholt. In 1. Thessalonicher 4 spricht der Apostel Paulus zur Leibesgemeinde über deren Entrückung und sagt, dass wir entrückt werden, ja? Dem Herrn entgegen in der Luft. Und dann, logischerweise, schließt sich an 1. Korinther Kapitel 4 Entrückung der Tag des Herrn an 1. Thessalonicher Kapitel 5. Ne? Entrückung und dann kommt der Tag des Herrn, die Apokalypse. Und da schreibt Paulus eben, 1. Thessalonicher 5,2, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und jetzt redet er weiter und macht einen wohlweislichen Unterschied zwischen sie bzw. ihnen und ihr oder wir. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und da sagt er, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Sie, die anderen, die nicht zum Leib gehören, die noch nicht Geretteten, die Welt, Israel. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen kann. Sehen Sie diesen Unterschied? Und ich habe mir einfach vorgenommen, ich habe ja in vielen Dingen auch früher anders gedacht, aber ich habe mir einfach vorgenommen, ich möchte die Bibel so nehmen, wie sie ist. Ich stelle das nicht bei den anderen in Frage. Aber ich möchte einfach viel mehr in das Wort hinein. Und nicht irgendwas hineinlegen, hineininterpretieren, was meinen Wünschen oder Vorstellungen entspricht. Stellen Sie sich mal vor, wenn Jesus hier jetzt uns meinen würde, ja, die wir Leibesgemeinde sind. Das heißt, wenn du nicht wachst, wenn du nicht aufpasst, dann komme ich aber über dich wie mit dem Tag des Herrn. Wie ein Dieb in der Nacht. Gucken Sie mal, Offenbarung Kapitel 16, Vers 15. Siehe, ich komme wie ein Dieb, glückselig ist, wer da wacht. Was bedeutet das? Dass in Offenbarung Kapitel 16 der Herr immer noch nicht gekommen ist und immer noch sagt, ich komme wie ein Dieb. Das heißt, dann wären wir immer noch da. Und dann müssen wir auch konsequent sein und sagen, okay, dann muss die Gemeinde durch die große Trübsal. und nicht nur durch die große Trübsal, sondern durch den Zorn Gottes, dann befände sich Leibesgemeinde nämlich mitten im Zorn Gottes. Ja, Offenbarung Kapitel 16, was da alles schon passiert ist. Zornesschalen und so weiter und so fort. Da aber die Lehrbriefe etwas anderes über die Leibesgemeinde sagen, dass sie nicht gesetzt ist zum Zorn, sondern vorher entrückt wird, muss das Ganze doch eine andere Bedeutung kriegen. Ich bin ja auch noch am Suchen und am Forschen. Aber das gehört auch zum Gottesdienst, dass wir uns damit befassen, dass wir auch solche Dinge mal angehen. Ja, nicht immer nur persönlich auferbaut werden, sondern wie Epheser 1,17 sagt, dass wir wachsen in der Erkenntnis seiner selbst. Nicht immer nur in der Erkenntnis meiner selbst. Wenn ich im Gottesdienst nicht angesprochen werde, irgendwie mit jetzt, ja, dann ist es schon nicht gut. Ihn selbst, seinen Plan tiefer erkennen, so wichtig. Gucken Sie mal jetzt, der Gemeinde zu Philadelphia wird, ich habe das extra jetzt so lang gemacht, ist keine Einleitung gewesen, aber weil ich doch ein Ziel damit auch wieder erreichen möchte. Der Gemeinde zu Philadelphia wird jetzt hingegen eine kostbare Verheißung gegeben, nämlich der Gemeinde zu Philadelphia wird gesagt, weil du das Wort vom standhaften Ausharren, merken Sie sich das mal, standhaftes Ausharren, das ist nachher wichtig, auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor, andere Übersetzungen sagen ja aus, es gibt sogar Übersetzungen, die sagen in. Ziemlich gar nicht so einfach, dieses Wort zu übersetzen. Der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet? Andere Übersetzungen sagen, wer den Sieg erringt oder wer den Kampf besteht. Ja, auch da verstehen wir wieder, oh, es geht anscheinend um viel mehr noch. Natürlich müssen wir auch kämpfen, geistlichen Kampf, ja, geistliche Waffenrüstung. Ich bin auch selber früher der Meinung gewesen, muss ich sagen, Bibelschule, ich habe schon mal gesagt, und man hat Erziehung, irgendwie geistliche, christliche Erziehung, da übernimmt man vieles. Aber da kommt manchmal ein Punkt, da sagt man sich, so, jetzt streife ich das alles mal ab, jetzt gucke ich mal, Parallelen, alles. Ja? Wenn wir sachlich den Text lesen, es tut mir leid, aber von der Entrückung wird da nichts gesagt. Von Entrückung nichts. Es wird gesagt, dass er kommt. Aber wir haben ja gesagt, der ganze Kontext der Offenbarung dreht sich ja um seine Wiederkunft in Herrlichkeit. Die Gemeinde hat die Verheißung, vor dem Zorngericht bewahrt zu sein, entrückt zu werden. Hier geht es um eine spezielle Versuchung. Kann man natürlich argumentieren, ja, das gehört ja auch zum Zorn Gottes. Kann man sagen. Aber es sind doch zwei verschiedene Worte. Aber was mir noch wichtiger ist, ist eigentlich das immer dort, wo die Bibel über die Entrückung spricht, gibt es keinen Zweifel. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Immer da, wo die Bibel über die Entrückung spricht, geht aus dem Text hervor, ganz klar, da ist jetzt Entrückung gemeint. Zum Beispiel 1. Korinther 15, das Geheimnis, ja, wir werden verwandelt, die Toten werden auferweckt werden, heißt es dort, und wir werden verwandelt werden. Oder 1. Thessalonicher Kapitel 4, ich habe das jetzt nicht hier an der Wand. Wir werden zugleich mit ihnen dann entrückt werden, in den Wolken dem Herrn entgegen, hundertprozentig klar, kein Deut von Zweifel, wissen wir, müssen wir nicht raten, müssen wir nicht suchen, müssen wir nicht was hineinlegen, ja? Müssen wir nicht zuordnen. Man sagt auch da, liebe Geschwister, manchmal sagt man, ja, das steht zwar nicht da hier mit der Entrückung, Offenbarung Kapitel 3, aber das kann man doch zuordnen. Dann sage ich, ja gut, zuordnen, ich kann einem Apfelbaum auch Hosen zuordnen. Verstehen Sie? Ja, ich möchte nur helfen. Oder 2. Thessalonicher 2, 1, wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Oder wir möchten nicht entkleidet, sondern überkleidet werden. Da wissen wir alle, worum es geht, nicht wahr? Aber hier in Offenbarung Kapitel 3, da geht es meines Erachtens um ganz was anderes. Um standhaftes Ausharren und so. Sicher kann man das auch auf die Gemeinde heute legen, aber es scheint doch eine ganz andere Zeit angesprochen zu sein, worauf wir später noch kommen. Um Bewahrung in, vor oder aus der Stunde der Versuchung, die Wiederkunft des Herrn in Herrlichkeit, was aus dem Kontext klar wird. Um weiteres standhaftes Ausharren. den Kampf bestehen, überwinden. Es wird ja jeder Gemeinde gesagt, du musst überwinden, du musst überwinden, du musst überwinden, du musst Buße tun. Ist ja kein Wort von Gnade eigentlich in dem Sinne jetzt in den Sendschreiben. Aber Johannes sagt doch zum Beispiel, was hat die Gemeinde Jesu, die Leibesgemeinde? 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4, Kapitel 5, Vers 4. Ja, durch den Glauben an Jesus habt ihr doch schon überwunden. Das wird der Gemeinde heute gesagt. Ihr seid doch schon Überwinder. Sie glauben an Jesus? Darf ich mal fragen? Sie glauben an Jesus? Gut, zwei Leute, hier ist ja wunderbar. Ja? In dieser großen Gemeinde. Also, diese zwei Leute, die haben überwunden. Sie wissen, was ich meine, nicht? Ja, sie haben die Welt überwunden. Sie haben den Teufel überwunden. Sie sind zum Glauben an Jesus gekommen. Sie sind versetzt in das Reich, in sein Reich. Das Wort, da müssen wir uns jetzt ein bisschen aufhalten. Ist ja schön, dass Sie Zeit mitgebracht haben. Das Wort vor bzw. aus muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass diese Menschen gar nicht erst in die Gefahr der Versuchung hineinkämen. Wohl aber, dass sie davor bewahrt werden, der Versuchung zu erliegen. Das ist, sagen wir mal, sie stehen vor einem Schaufenster, ne? Sie werden nicht bewahrt, vor dem Schaufenster zu kommen oder eine gewisse Werbung vielleicht im Fernsehen zu sehen. Und dann wird ihnen was angeboten, was vielleicht lächerlich ist oder nur Geld kostet oder Quatsch ist oder vielleicht sogar Sünde. Ja, und dann stehen sie in Versuchung. Gell? Und wenn sie dann dem Wort treu bleiben, ne, halte das Wort fest, ja, standhaftes Aussagen hier, und dann überwinden und sagen, nein, ich kaufe das jetzt nicht, ich mache das jetzt nicht, ich gehe jetzt nicht darauf ein. Ja? Da sind sie zwar, sagen wir mal, vor diese Versuchung geraten, sie sind nicht vor dem Fernsehen weggerückt worden, aber sie werden doch vor der Versuchung bewahrt, denn bewahrt werden wir nur durch Gott. Wir, was wir tun können, das ist ausharren und überwinden und treu bleiben dem Wort Gottes, aber die Kraft zum wirklichen Bewahrtwerden vor der Versuchung, die kommt nur von Gott. Und ich glaube, das ist hier auch so. Ja, um einer Antwort näher zu kommen, ist ja immer gut, man hat Parallelen. Ne? Ist immer gut, man hat Parallelen. Nehmen wir mal das Vaterunser. Im Vaterunser heißt es, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Andere Besetzungen sagen übrigens hier auch vor dem Bösen. Ja, ist das schon Entrückung drin? Glauben Sie das? Nein. Das Vaterunser ist erstens mal ein pures jüdisches Gebet. Zum Beispiel wird im Vaterunser gesagt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jetzt lesen Sie mal Kolosserbrief. Da heißt es, weil Gott euch vergeben hat, vergebt auch den anderen, ohne Bedingung. Genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Aber wenn Israel, wenn es wieder um Reichsgemeinde geht, also um Gläubige nach der Trübsal, so nenne ich das mal, die das messianische Reich jetzt erwarten, die werden dann aber auch so beten, dürfen wir auch. Oh, beten Sie ruhig das Vaterunser, bitte. Aber in einer anderen Gesinnung. Herr, komm. Ja, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Nicht wahr? Da ist das Reich Gottes gemeint, das soll jetzt kommen, hier auf diese Erde. Und da wird es gläubige Israeliten und andere geben, die werden das Vaterunser beten dann in der großen Trübsal. Und wie die das beten werden. Und sie dürfen nicht vergessen, das Vaterunser gehört in die Bergpredigt. Und die Bergpredigt beinhaltet unter anderem das Kriterium des messianischen Reiches. Da hinein gehört das Vaterunser. Bewahre uns vor dem Bösen. Nicht in dem, dass du uns jetzt, hol uns hier von dieser Erde weg. Über die Entrückung hat Jesus in den Evangelien noch nicht gesprochen. Ich glaube auch nicht an der Stelle, wo Sie glauben, das ja. Aber das ist eine persönliche Ansicht. Die Entrückung war ein Geheimnis. Die wird erst Paulus offenbart. Keinem vorher. Ich habe da einen schönen Kommentar zum Umfeld des Neuen Testamentes. Und da heißt es dazu zum Vater Unser: Parallelen zu anderen jüdischen Gebeten der damaligen Zeit sowie die aramäische Schreibweise des Verses lassen den Schluss zu, dass die erste Zeile bedeutet, lass uns nicht sündigen, wenn wir geprüft werden. Manche Forscher sehen in dieser Formulierung eine Anspielung auf die leidvolle Endzeit, die dem Kommen des Gottesreiches vorausgeht. Und darum sind auch andere Übersetzungen mal gar nicht so schlecht. Wissen Sie, andere Übersetzungen sind nicht immer grundsätzlich vom Teufel. Ja, es gibt so viele Tausende von Manuskripten. Und zum Vergleichen kann man die ruhig mal ranziehen. Ich tue das gerne. Ja, zum Studium benutze ich jetzt persönlich eher die Schlachterbibel 2000. Aber wenn ich mal so in den Text rein möchte und dann nochmal eine andere Bibel zu Rate ziehe, ist doch gar nicht so schlecht. Ne? Hoffnung für alle hier. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden und befreie uns vom Bösen. Oder Neue Leben Bibel. Lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Neue gute Nachricht. Lass uns nicht in die Gefahr kommen, dir untreu zu werden, sondern rette uns aus der Gewalt des Bösen. Dann haben wir das hohepriesterliche Gebet. Also ich nehme es einfach jetzt mal so, wie es da steht. Ich biege da jetzt, versuche da nicht irgendwas hineinzubiegen. Ich nehme es jetzt einfach, man sagt ja immer, die beste Auslegung ist ja eigentlich immer die zuerst mal dasteht. Also versuche nicht einen anderen Sinn hineinzulegen, wenn der Text selber schon mal einen Sinn ergibt. Und da heißt es, Johannes 17, 15 sagt Jesus, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Also ich schließe daraus, dass sie in der Welt bleiben, nicht entrückt werden, aber in ihr, vor dem Bösen, bewahrt werden. Obwohl sie in der Welt bleiben müssen, werden sie vor dem Bösen bewahrt. Ausdrückliche Bitte des Herrn. Ja, vorher hat er doch gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, ich komme wieder und hole euch zu mir. Ja, gut. Ja, also Sie wissen, nicht? Herr, Gott, Vater, nimm sie nicht weg von der Erde. Nein, lass sie hier auf dieser Erde, aber bewahre sie trotzdem vor dem Bösen, obwohl sie in der Welt sind. Sehen Sie, alles parallel. Die überspringe ich jetzt. Das ist ein ähnlicher Fall, 2. Thessalonicher 3 von Paulus. Die überspringe ich auch, wo Petrus mit den Juden redet seiner Zeit. Aber dann habe ich eine interessante, darauf hat mich gebracht eigentlich Freddy Peter in seiner letzten Botschaft, die er hier gehalten hat, Jesaja Kapitel 57. Und bitte, ich sagte ja immer wieder, und das kommt ja in der Offenbarung selber auch vor, die Offenbarung ist ja die Enderfüllung von aller noch ausstehender Prophetie des Alten Testamentes. Wir finden ja, die Offenbarung ist ja voll von alttestamentlichen Bezügen. Und da heißt es zum Beispiel in Jesaja 57, 1 und 2, der Gerechte kommt um und kein Mensch nimmt es zu Herzen. Und die Treuen werden hinweggerafft. Nicht entrückt. Ja? Ohne dass jemand bemerkt, dass der Gerechte vor dem Unglück hinweggenommen wird. Er geht zum Frieden ein. Sie ruhen auf ihren Lagern. Ein jeder, der gerade Wege ging. Also sie ruhen dann auf ihren Lagern. Das heißt, sowohl die einen als die anderen, das bezieht sich beides mal auf dasselbe, ja, treue Männer kommen um, werden hinweggerafft durch den Tod. Vor was? Vor dem Unglück trotzdem. Was? Wie? Durch den Tod? Ja, die sind gestorben hier. Aber die wurden vor dem größeren Unglück des Gerichtes Gottes, zum Beispiel nachher der Assyrer oder der Babylonier, dadurch, dass sie starben, bewahrt. Und die kamen zur Ruhe. Ich sag mal im Totenreich, ja? Bei Gott. Die ruhen auf ihren Lagern. Also sie müssen sterben, sie sind nicht entrückt worden und sie sind trotzdem vor dem Unglück bewahrt worden. Verstehen Sie? Und das Gleiche finden wir in der Offenbarung. Genau das Gleiche. Da werden viele Menschen beschrieben, die durch die Trübsal müssen und sogar sterben und vor dem schlimmsten Gericht bewahrt werden. Gibt es viele Parallelen. Hier, gucken Sie mal. Kapitel 6. Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben und es wurde ihnen gesagt, das sind die Märtyrer, ja, aus dem Siegelgericht, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten. Die sind also gestorben und ruhen. Und sind damit auch vor dem Schlimmsten aller Schlimmen bewahrt worden. Die werden ja nachher auferweckt und regieren mit dem tausendjährigen Reich. Die anderen ja nicht. Darum sind sie vorher bewahrt worden. Ja? Oder 14, 13. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, glückselig sind die Toten, hier haben wir es, die im Herrn sterben. Von nun an, ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen. Ihre Werke folgen ihnen nach. Noah musste durch die Sintflut, aber wurde aus ihr oder durch sie hindurch gerettet. Ebenso Lot, geht er jetzt nicht weiter darauf ein, kann man darüber diskutieren, aber Lot wurde nicht entrückt. Das legen wir zwar oft geistlich hinein, aber sachlich, praktisch, zuerst einmal seine Situation, war das nicht so. Er wurde auf Seite geführt und bewahrt, oder? Andere Übersetzungen, natürlich, ich möchte das nochmal erwähnen, ich weiß um den Streit, bin mir bewusst, der darüber besteht, was ist jetzt die beste Übersetzung. Aber überhaupt schon, dass es andere Übersetzungen gibt und andere demnach dann auch andere Übersetzungsmöglichkeiten, ist es schon mal interessant, die zu lesen, zumal wenn sie nicht im Widerspruch stehen, auch zu den Parallelen, die wir gelesen haben. Hier, Hoffnung für alle. Deshalb will ich dich auch in der schweren Prüfung bewahren, die über die ganze Erde kommt, alle Menschen auf die Probe zu stellen. Oder werde auch ich zu dir halten, dich bewahren, wenn die große Versuchung, neue Genfer Übersetzung, über die Welt hereinbricht, jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten Verführung ausgesetzt sein wird. Neue gute Nachricht. Darum werde ich euch in der Zeit der Versuchung bewahren, die demnächst über die ganze Erde kommt. Neue evangelistische Übersetzung. Werde auch ich dich bewahren vor der Zeit der Versuchung, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführungen ausgesetzt sein wird. Konkordante Bibelübersetzung. Werde auch ich dich aus der Stunde der Versuchung bewahren, die im Begriff ist, über die ganze Wohnerde zu kommen, um die Bewohner der Erde zu versuchen. Das Gleiche, ähnlich sagt es auch die Wuppertaler Studienbibel. Ganz in diesem Sinn und all diesen Zusammenhängen verstehe ich die Aussage an Philadelphia, also was wir auch schon über die anderen Sendschreiben sagten. Und wir sehen gerade, dass im Verlauf der Offenbarung die Menschheit oder gläubige Menschen in der Apokalypse vor bzw. aus der Versuchung bewahrt werden und überwinden. Das finden wir in der Offenbarung. In Offenbarung 13, da haben wir jetzt die Versuchung, von der Jesus redet, zu Philadelphia, die Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt, um alle zu versuchen, die auf dem ganzen Erdenrund leben. Es beginnt natürlich schon mit dem weißen Pferd, da wird er schon angedeutet, ja, erstes Siegelgericht. Aber dann hier Offenbarung Kapitel 13, 3, und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben, diesen antichristlichen Tieren, über jeden Volksstamm, jede Sprache, jede Nation, alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, ja, die nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens. Also die Menschen kommen in eine fürchterliche Versuchung hinein, die über die ganze Welt kommt. Und jetzt Offenbarung Kapitel 13, Vers 10, der letzte Satz. Hier ist das standhafte Ausharren der Glaube der Heiligen. Ich habe sie gebeten, in Offenbarung Kapitel 3, Vers 10, sich das zu merken. Da wird schon gesagt, weil du, ich lese es nochmal, weil du das Wort vom standhaften Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Und dann werden sie weiter aufgerufen und es wird ihnen gesagt, siehe, ich komme bald, halte fest, halt weiter aus, halt weiter standhaft ausharren, ja? Damit dir niemand deine Krone nimmt. Wer überwindet, also bleibt dabei. Im Grunde genommen, und ihr Lieben, es ist derselbe Heilige Geist, der in ein und demselben Buch ein und dasselbe sagt, und das kann ich nicht einfach so wegwischen. Ja, da ist was anderes gemeint. Offenbarung 13,10 kann man sich ja noch gut merken. Offenbarung 13,10, hier ist das standhafte Ausharren der Glauben der Heiligen. Und Offenbarung 3, Vers 10, werden sie ja noch aufgefordert. Ja, und Offenbarung 3, Vers 10, du harrst aus, tu es weiter, harre weiter aus, dann werde ich dich bewahren, denn es kommt die Versuchung über den ganzen Erdkreis. Und jetzt haben wir hier die Versuchung des ganzen Erdkreises in Offenbarung Kapitel 13. Und da wird genau das bestätigt und gesagt, hier ist das standhafte Ausharren der Gläubigen gefragt. Ich sag mal so, wenn da jetzt Leibesgemeinde heute gemeint wäre, dann hätten wir Grund zur Annahme tatsächlich. Ich habe es ja schon mal gesagt, dass die Gemeinde durch die ganze Trübsal muss. Aber aufgrund der Lehrbriefe glaube ich das eben persönlich nicht. Und ich kriege es am besten zusammen, wenn man da die Unterschiede macht und die Schrift da teilt, wo man teilen muss, und da zusammenfügt, wo man zusammenfügen muss. Geht weiter mit der Versuchung hier, Offenbarung 13, und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, das Tier und so weiter, verführt alle, das Bild anzubeten, nicht wahr, und das Mahlzeichen anzunehmen. Also wir sehen, das wird eine kolossale Verführung. Es wird in jener Zeit einfach Gläubige geben, die an dem Wort Gottes festhalten, die standhaft ausharren, an dem Zeugnis Jesu festhalten. Es wird ja auch den Philippern gesagt, es ist gut, dass du an meinem Wort festgehalten hast, dem Sendschreiben zu Philippi. Und hier auch nochmal, die dann wirklich am Wort festhalten, an das Zeugnis Jesu festhalten, die überwinden und bewahrt werden, in der Trübsal der Versuchung zu unterliegen und die Zahl des Tieres oder das Mahlzeichen anzunehmen. Verschiedene Übersetzungen habe ich auch da mal zusammengesucht. Wer überwindet, denn wer durchhält und den Sieg erringt, wer siegreich aus dem Kampf hervorgeht, alle, die durchhalten und den Sieg erringen, wer den Kampf besteht, darum ist ja in der Offenbarung auch so viel von Überwindern die Rede, zum Beispiel die 144.000 Versiegelten. Ja, was tun die anders als überwinden? Durch die Gnade des Herrn, die werden eigentlich bewahrt. Können wir mal durchgehen. Oder Offenbarung Kapitel 12, da wird ein jüdischer Überrest in die Wüste geführt und in der Wüste bewahrt. Offenbarung 7, 9 und 14, ich glaube, da geht es auch wieder um diese 144.000 Versiegelten. Die kommen aus der Drangsal, nein, nicht um die 144.000, Entschuldigung, um die Nationen oder Gläubige aus allen Nationen. Und dann wird gesagt, ja, wo kommen die her? Die kommen alle aus der Drangsal, die haben ihre Kleider gewaschen und weiß gemacht in dem Blut des Lammes und sie sind bewahrt worden. Dann später in Offenbarung 14, da sehen wir wieder die 144.000, da ist von ihnen die Rede. Und da heißt, dass sie sich nicht befleckt haben, obwohl sie durch die Trübsal mussten. Die sind auch bewahrt worden. In Offenbarung Kapitel 15, Vers 2 heißt es, und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt, und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über das sein Bild und über sein Mahlzeichen, über die Zahl seines Namens, standen am gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Sie sind alle bewahrt worden, weil sie alle am Wort festgehalten haben. Aber letztlich bewahren kann nur Gott. Ich kann mich selbst nicht bewahren. Ich kann dem Wort treu bleiben. Aber bewahren, darum sagt ja, in dem Sendschreiben sagt ja der Herr, der Philadelphia, darum werde auch ich dich bewahren. Ja? Du hast ausgeharrt. Du bist am Wort geblieben, aber ich werde dich bewahren. Und das sehen wir hier, das sind alles. Offenbarung 16, 2, da bricht die Zornschalen aus und da kommen Geschwüre an alle Menschen, aber offensichtlich nur an die Menschen, die das Mahlzeichen und das Bild angebetet haben, die anderen werden bewahrt. Offenbarung Kapitel 19, 7, haben wir die Frau des Lammes, ja, die hat sich bereit gemacht, die ist bewahrt worden. Offenbarung 20, 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, und das Zeugnis Jesu, und um des Wortes Gottes willen. Ne? Was hatten wir an Philadelphia, was hatten wir gesagt? Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast. Weil du das Wort bewahrt hast. Und jetzt, Offenbarung 20,4. Ja? Die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu willen. Was hat Jesus an anderen Sendschreiben gesagt? Sei getreu bis in den Tod. Und um des Wortes Gottes willen. Und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen jeder auf ihre Stirn, noch auf ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und regierten 1000 Jahre mit Christus. Das sind die Weggerafften und die dann auferweckt werden und mit Jesus regieren. Gut, das hatte ich schon erwähnt, Philadelphia, ja. Also, all diese hier erwähnten, ist der nächste Punkt, Personenkreise werden davor bewahrt, den antichristlichen Versuchungen zu erliegen, was nicht immer bedeuten muss, dass viele von ihnen nicht den Märtyrertod sterben. Manche ja, andere kommen so durch. Aber sie werden bewahrt. Das alles passt meines Erachtens viel mehr in den Kontext und in den ganzen Zusammenhang der Offenbarung und andere Aussagen. Jetzt die Tür im Himmel. Nach diesem schaute ich, nach was? Nach der Niederschrift der sieben Sendschreiben. Ja? Weil es wurde dem Johannes ja zuerst gesagt, schreibe. Schreibe den sieben Sendschreiben. Was hat er gemacht? Hat er geschrieben und dann heißt es, nach diesem, also nachdem ich das geschrieben habe, schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die gleich wie eine Posaune redete und sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und darauf saß einer und ein Regenbogen rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Auch hier meinen dann eben manche, ja, da ist jetzt die Entrückung zu implantieren. Ganz sachlich auch wieder, steht nicht da, oder? Sie sagen, ja Gott, das ist jetzt die Entrückung. Jetzt wird die Gemeinde in den Himmel geholt, vor den Thron Gottes gestellt. Gut, ich sag dir, wo über die Entrückung die Rede ist, das ist immer klar. Hier ist lediglich davon die Rede, dass Johannes im Geist in den Himmel geholt wird. Und er kriegt da weitere Offenbarung. Mehr nicht, mehr steht da nicht. Würden wir jetzt die Entrückung da sehen, dann könnten wir sagen, ja, dann ist Hesekiel auch schon ein Bild für die Entrückung. Ich habe mal die Vergleiche hervorgeholt zwischen Hesekiel Kapitel 1 und 2 und Offenbarung Kapitel 4. Ja, die sind identisch. Und da sehen wir wieder mal, Offenbarung ist die Erfüllung von allen Propheten, die ihre Aussagen gemacht haben und eben noch nicht erfüllt sind. Ne? Da haben wir zum Beispiel, Hesekiel sieht auch, seine Weissagung fängt genauso an, er sieht auch einen geöffneten Himmel, gleich wie Johannes. Ebenso sieht Hesekiel wie Johannes die vier Wesen, die Cherubim, mit den vier Gesichtern. Genau wie Johannes. Hesekiel sieht die brennenden Feuerfackeln und Blitze, genau wie Johannes. Hesekiel sieht wie Johannes den Thron, auf dem der Heilige sitzt. Gleichfalls sieht Hesekiel genau wie Johannes den Regenbogen. Und ähnlich wie Johannes fällt auch Hesekiel beim Anblick der Herrlichkeit, der Macht, der Majestät auf sein Angesicht. Genau wie Johannes. Jesus hat Nathanael gesagt, dem Israeliten ohne Falsch, du wirst den Himmel offen sehen. Johannes war Judenapostel. Stephanus, der erste Märtyrer der Gemeinde, Jude, sah den Himmel offen und Jesus stehen, bereit zur Wiederkunft. Jakob, der Vater der 12 Stämme, sah den Himmel geöffnet. Die Offenbarung schildert unter anderem das Gericht und die Wiederherstellung Israels. Wir dürfen diese Zusammenhänge nicht unberücksichtigt lassen, aber der Regenbogen, also das hat mich so erquickt, wenn ich das mal ganz kurz einflechten darf, damit Sie auch etwas vielleicht für sich mitnehmen können. Der Regenbogen, der Gottes Thron umgibt. Stellen Sie sich das mal vor. Haben Sie, wir freuen uns doch jedes Mal, wenn wir einen Regenbogen sehen. Ne? Das ist nur ein irdisches Abbild von einem Regenbogen, der ja schon im Himmel existiert. Gottes Thron ist umgeben von einem Regenbogen. Das bedeutet, wisst ihr Leute, was ich eigentlich will? Ich werde hier von euch so verkannt. Ich bin der Gott des Friedens, des Heils, der seine Versprechen erfüllt, der treu bleibt, der nicht will, dass ein Mensch verloren geht. Ja, ich werde Gericht üben. Ja, es gibt einen Feuersee. Oh ja. Aber mein eigentliches Anliegen ist die Liebe, der Frieden, der Bund, den ich schon mit Noah aufgerichtet habe, nicht zu verderben, sondern zu retten. Sie verstehen mich, ja? Können wir jetzt noch viel zu sagen, aber sehen Sie den Thron Gottes und den Regenbogen und sagen Sie sich, Gott ist ein wunderbarer Gott. Schall der siebten Posaune. Es gibt Ausleger, die meinen, ja, wird die siebte Posaune geblasen und dann findet die Entrückung statt aufgrund von 1. Korinther 15, 52, in dem Augenblick, wo die letzte Posaune geblasen wird, werden die Toten auferweckt, unverweslich und wir werden verwandelt werden, sagt Paulus. Da meinen sie, ja, guck mal, und da wird ja die letzte Posaune geblasen, ist übrigens gar nicht sicher, dass die siebte die letzte ist, nur die letzte von einer Reihe von Posaunen. Ja, es gibt ja auch noch eine Posaune Matthäus 24, 30. Wenn der Herr dann tatsächlich kommt und alle Augen ihn sehen. Ja? Und da sagen sie, ja, das muss die Entrückung sein. Aber jetzt gibt es einen ganz einfachen Schlüssel. Einen ganz einfachen Schlüssel. In Offenbarung 10, Vers 7 wird das angekündigt. Da sagt der Engel, in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, also die siebte Posaune, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündigt hat. Na, gut gelesen? Auch verstanden? Es ist Entrückung? Der Schlüssel besteht ganz einfach darin, in dem Wort der Propheten. Das ist schon alles. Dann haben sie eigentlich schon das Argument, das alle anderen Argumente weggewischt. Wäre die Entrückung gemeint, dann lese ich Ihnen mal vor, wie es heißen müsste. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn der in die Posaune stoßen wird, wird das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er es seinen Knechten, den Aposteln, verstehen Sie? Als Heilsbotschaft verkündigt hat. Denn die Entrückung, die Verwandlung der Leibesgemeinde ist ja nur den Aposteln offenbart worden. Vorgängig Paulus. Keinem Propheten im Alten Testament. Also kann die Entrückung gar nicht gemeint sein. Ja, was ist denn aber damit gemeint? Gottes Geheimnis, was er seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündigt hat. Ja, ist doch ganz einfach. Da müssen wir nur im Alten Testament forschen und suchen. Die alttestamentlichen Propheten haben, ja, die Heilsbotschaft des Messias verkündigt. Die Rettung auch für Nationen über Israel. Seine Ankunft. Sein Heil für Israel und die Nationen. Sein messianisches Reich. Aber nicht die Leibesgemeinde. Und jetzt hat der Engel das angekündigt. Wenn der siebte Engel posaunt, dann wird das Geheimnis, dass Gott den Propheten, nicht den Aposteln geoffenbart hat, das verwirklicht sich dann. Ja, und jetzt gucken wir mal. Was passiert denn in die Offenbarung 11, wenn dann der siebte Engel posaunt? Was passiert denn dann? Und da lesen Sie nichts von Entrückung, da lesen Sie alles nur vom Königreich, vom Messias, vom Gesalbten. Nichts von Leibesgemeinde. Ja? Hier, Kapitel 11, Vers 15 bis 18. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, es ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Gesalbten zuteil geworden. Mensch, Psalm 2 mal lesen. Der Gesalbte. Daniel lesen. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Elfen fallen auf ihr Angesichter etc. Ja, und dann geht's weiter, Vers 17 am Schluss. Seine Macht ist gekommen, und die Königherrschaft anzutreten. Und die Heidenvölker sind zornig geworden. Und dein Zorn ist gekommen um die Zeit, dass die Toten gerichtet werden. Und dass du deinen Knechten, den Propheten, wieder nichts von Gemeinde, den Lohn gibst und den Heiligen. Ja, welchen Heiligen? Die Heiligen des Alten Testamentes und die Heiligen während der Zeit der großen Trübsal. Es gab vor der Leibesgemeinde schon Heilige und es wird nach der Leibesgemeinde auch Heilige geben. Ja, Jesus kommt, die Königsherrschaft anzutreten. Kann man das detailliert jetzt darlegen? Er kommt als der Gesalbte. Er kommt, um sichtbar von Ewigkeit zu Ewigkeit zu herrschen. Seine Knechten, die Propheten, wird den Lohn gegeben und auch seinen Heiligen. Und da sagt zum Beispiel schon Daniel, aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen. Das bezieht sich jetzt darauf. Offenbarung ist die Anknüpfung. Und jetzt muss ich Sie noch in etwas Besonderes hineinführen. Wir haben ja Zeit mitgebracht, oder? Bisschen haben wir noch. Bisschen haben wir noch. Jesus kommt in diese Welt, Weihnachten. Zacharias prophezeit über diesen Jesus. Und er sagt, und bitte, das Fettgedruckte müssen Sie sich jetzt auch wirklich merken. Zacharias sagt im Blick auf Jesus, und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Wieder Propheten, geht immer um die. Ne? Errettung von unseren Feinden aus der Hand aller, die uns hassen um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und, jetzt kommt's, zu gedenken an seinen heiligen Bund. Ja, die Aussagen sind praktisch deckungsgleich mit der Offenbarung. Aber das Problem war, Israel hat es damals verpasst. Die haben ihren Messias verworfen. Gott hat das von ewiger Perspektive, von Vorgrundlegung der Welt natürlich schon gewusst. Aber es war niemandem offenbar. Ja? Wir müssen von deren Situation ausgehen. Jetzt ist der Messias gekommen, wie die alten Propheten gesagt haben. Ja? Genauso wie es ihnen von alters her bekannt gemacht worden ist. Und jetzt gedenkt Gott an seinen heiligen Bund. Wunderbar. Und was passiert? Die verwerfen das und jetzt geht alles den Bach ab. Und dann greift er Petrus für die Juden nochmal den Faden auf und sagt fast genau das Gleiche. Nachdem Israel den Herrn verworfen hat und der Herr gen Himmel gefahren ist, kriegen sie nochmal eine Chance in der Chance. Eigentlich hatten sie ja schon die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen, aber Petrus geht nochmal darüber hinweg. Ja, das ist über diese 3 Jahre, wie ich ja Ihnen gesagt habe, ja, mal in einer Botschaft hier, der Gärtner, der Weinbergbesitzer, der sagt, hau den ab, der bringt keine Frucht, aber der Gärtner sagt, oh, warte doch noch über diese 3 Jahre hinaus. Der Messias war 3 Jahre hier und jetzt hätte Israel vernichtet werden müssen, aber der Messias betet sozusagen, warte noch über meine Himmelfahrt hinaus, jetzt noch in diese apostolische Zeit hinein, das kriegen Sie nochmal eine Chance. Oder die vielleicht im Volk, gibt es vielleicht noch welche, die sich aus diesem verkehrten Geschlecht retten lassen, das dem Untergang schon geweiht ist. Und da sagt Petrus jetzt, tut doch Buße. Dann wird der zurückkommen, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Genau wie Zacharias. Hat sich bei Zacharias nicht erfüllt? Wird sich erfüllen, wenn Jesus wiederkommt. Damals haben sie es wieder verworfen. Nicht wahr? Sie haben es wieder verworfen. Jetzt wird die Gemeinde eingeschoben, aus Juden und Heiden, als Leib Christi. Totales Geheimnis gewesen. Aber damit ist Israel nicht verworfen für alle Ewigkeit. Das sagt ja Paulus. Jetzt wird es nochmal verschoben. Offenbar. Sondern in den Tagen der Stimme des 7. Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie es seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündigt hat. Merken Sie, es ist alles das Gleiche. Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Gesalten geworden. Nochmal zurück zu Zacharias. Da steht alles in Verbindung zur 7. Posaune. Zacharias hat gesagt, dass du erfüllst, was er seinen heiligen Propheten von alters her verkündigt hat, zu gedenken an seinen heiligen Bund. Ja, sagt Zacharias bei der ersten Ankunft Jesu, hat sich aber nicht erfüllt. Und jetzt Offenbarung Kapitel 11, Vers 19. Königreich kommt, jetzt erfüllt es sich. Und jetzt lesen wir, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde gesehen. Jetzt erfüllt sich der Bund. Ist das nicht fantastisch? Kann man da nicht was persönlich mitnehmen nach Hause? Für dieses Jahr? Was ist das für ein Gott? Mensch, das geht ja alles auf. Was meinst du, ist gut mit uns und mit dieser Welt und mit deinem Volk? Und auch mit meinem Leben. Es war so ein schönes Lied hier, was wir gesungen bekamen und auch gespielt auf dieser Klarinette und Klavier. Wenn es auch durch Trübsal geht, durch Rappel, die Bubbel, die Bab. Ja? Der Herr macht alles. Wie hieß es? Er hat mit allem ein Ziel. Also hier kann ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Die Entrückung des Kindes, das Sie darin sehen, manche auch in Offenbarung Kapitel 12. Die Entrückung, ich habe mich da sehr mit befasst, ich bin aber nicht zu diesem Resultat gekommen. Es geht vielmehr in Kapitel 12 um einen Rück- und Ausblick auf den Messias und auf das jüdische Volk, die Wiederherstellung des jüdischen Volkes oder um einen prophetischen Überblick der Geschichte Gottes mit Israel. Ja, es geht in Kapitel 12 um Israels Berufung, die den Messias hervorbringen, die Geburt Jesu, seine Himmelfahrt, Israels Bewahrung, Satans Rauswurf auf dem Himmel, genau chronologisch, Satans Kampf gegen Israel in der Verfolgung, in der großen Trübsal. Aber meines Erachtens nicht um Entrückung der Gemeinde. Aber das lasse ich natürlich stehen. Dann kommen wir, Offenbarung 19, Hochzeit des Lammes, da meinen auch manche, ja, das ist jetzt schlussendlich die Entrückung der Gemeinde. Wenn Jesus wiederkommt in Herrlichkeit, reitend auf einem weißen Pferd, wird die Gemeinde entrückt zu ihm und kommt gleich sofort mit ihm zurück. Aber tue ich mich auch schwer mit. Das hieße dann wirklich, dass wir durch die ganze Trübsal gegangen wären. Ja? Aber hier, Sie sehen, ich lese es jetzt bitte, verstehen Sie, ich lese es jetzt nicht vor, aber es geht um die Königsherrschaft. Die tritt er jetzt an. Er kommt, um die Königsherrschaft anzutreten, und mit dieser Königsherrschaft ist auch die Hochzeit des Lammes gekommen. Und jetzt noch zum Schluss, der helle Morgenstern als letztes Argument und dann noch ein ganz bisschen Schluss. Der helle Morgenstern, es wird auch gesagt hier, Offenbarung Kapitel 22, 16 und 20. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross David, der leuchtende Morgenstern. Sag mal, der leuchtende Morgenstern, das ist die Entrückung. Ja, kann man sagen. Aber er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, ja komm, Herr Jesus. Diese Gemeinden übrigens, an die sich Jesus wendet, erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. Steht nichts von Entrückung. Dieser Vers sagt, es ist herrlich, ja, diese Wortkombination. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Also Jesus ist eigentlich die Wurzel Davids, das heißt, David kommt aus ihm. Weil er ja der ewige Gott ist. Aber in seiner Menschwerdung kommt er als Spross wiederum aus der Linie Davids. Ist doch herrlich, ne? Also wie Gott das alles gemacht hat. Wunderbar. Und dann sagt er auch, ich bin der helle Morgenstern. Er ist es. Man kann auch sagen, in ihm, durch ihn und für ihn ist alles geschaffen. Das sieht man. Ich bin die Wurzel Davids und ich komme aus David. Alles in ihm, für ihn, zu ihm hingeschaffen. Alles für Jesus. Ganze Heilsgeschichte. Freuen Sie sich, seien Sie gewiss in ihm. Helle Morgenstern, vielleicht dürfen wir denken an Bileam, der den Stern hervortreten sieht und ein Zepter erhebt aus Israel. Das ist Jesus, der Regierende, der Weltrichter, der das Zepter in der Hand hat. Offenbarung Kapitel 12, Vers 5 sehen wir das ja auch, dass er, der Geborene von dem Weib Israel, dafür bestimmt ist, die Nationen zu richten. Der Stern von Bethlehem geht vielleicht auch in die Richtung. Und dann aber Petrus. Petrus richtet seine Briefe ja an Juden. Man kann nicht sagen, an Gemeinde, ja selbstverständlich, das stelle ich überhaupt nicht in Zweifel. Er schreibt genauso an Gemeinde wie auch Paulus, nur Paulus hat mehr die Heiden vor Augen, ist der Heidenapostel, und Petrus hat innerhalb der Gemeinde mehr die Juden vor Augen. Ja, ist doch so, oder? Und er schildert jetzt das Verklärungsereignis, das er mit dem Herrn gehabt hat auf dem Berg der Verklärung und bezieht das eindeutig auf seine Wiederkunft und Herrlichkeit. Er sagt, wir haben seine herrliche Ankunft gesehen, nicht Entrückung. Das schreibt er diesen Juden innerhalb der Gemeinde. Und in diesem Kontext sagt er dann in Kapitel 1, Vers 19, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und dann denkt man eben, ja, das ist der Morgenstern, das ist die Entrückung. Aber ich sage es noch einmal, sachlich dastehen tut es nicht. Ich möchte es nochmal wiederholen auch, die Bibel ist nicht nur an Gläubige des Gemeindezeitalters geschrieben, sondern auch an Gläubige nach dem Gemeindezeitalter. Ich glaube, dass die Gemeinde zu Petrus, die konnten das unterscheiden, weil Petrus sagt ja, ihr habt auch die Paulusbriefe. Geht er ja extra darauf ein in seinem zweiten Petrusbrief. Und da sagt er ja noch, die sind schwer zu verstehen. Für uns Juden eigentlich, ja. Aber das heißt, die hatten auch die Paulusbriefe und darum konnten die unterscheiden. Was ist wo, wie gemeint? Und ich sage jetzt noch einmal, stellen Sie sich mal vor, jetzt ist die Entrückung passiert. Und die gläubigen Menschen in der großen Trübsal, die haben ja eine ganze Bibel. Und dann sagen die, ja Mensch, die Entrückung ist passiert, also das, was Paulus über die Entrückung gesagt hat, ja, darauf können wir nicht mehr warten. Aber was Petrus gesagt hat und Paulus auch noch an anderen Stellen gesagt hat über die Wiederkunft Jesu und Herrlichkeit, das gilt uns jetzt ganz besonders. Ja, Sie wissen, wie ich es meine? Und dann werden die warten und denen gilt das. Petrus sagt, dass ihr auf ihn wartet, dass ihr auf das prophetische Wort achtet, mitten in der Nacht, bis der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das ist wieder identisch mit der Offenbarung hier. Wir haben ja diese drei Parallelen, ja? So halten wir nun fest am völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut darauf zu achten. Natürlich alle Zeit, heute auch, mehr denn je. Aber dann in der großen Trübsal, glücklich, darum beginnt die ja so, die Offenbarung. Glücklich ist, wer die Worte der Weissagung liest und behält. Im letzten Kapitel auch nochmal. Die gläubig gewordenen Menschen in der großen Trübsal werden merken, an den Zeichen der Zeit, es geht in ihren Herzen auf, der Morgenstern, die Hoffnung, die Gewissheit. Jetzt kommt der Herr. Verstehen Sie? Ich sage immer, verstehen Sie, ne? Das ärgert mich selber, aber. Psalm 130, Vers 6 bis 8. Meine Seele harrt auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Er kommt, der Morgenstern geht auf in ihren Herzen. Und sie sagen, jetzt kommt die Sonne der Gerechtigkeit. Die Hoffnung leuchtet jetzt schon auf. Ist alles nah. Und dann kommt er. Ja, wo ist die Entrückung? Mir sagte eben ein Ältester unserer Gemeinde, vorher begegnete ich ihm vor dem Versammlung, er sagte mir, aber ich habe die ganze Offenbarung gelesen. Entrückung habe ich nicht gefunden, sagt er mir. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, vielleicht darf ich das jetzt auch noch mal persönlich sagen, es muss ja nicht jeder unserer oder meiner Meinung sein. Ich habe das besprochen, zu einem großen Teil besprochen mit unserem Vorstand. Ich habe mich nicht einfach vorbereitet und dann so plumps alle vor den Kopf. Ich habe das mit einem Teil unserer bewährtesten Brüder besprochen, die im Verkündigungsdienst stehen. Und wir haben zum Schluss gesagt, andere, es gibt Leute bei uns, die sehen das anders. Die sagen, ja Norbert, ich kann das nicht so einordnen wie du. Wissen Sie, was ich dann sage? Ja, okay. Okay. Du musst dich nicht mehr anpassen. Du musst jetzt nicht irgendwo verkündigen und sagen, ja, der Norbert, ich sehe das halt anders. Du kannst das sagen. Du kannst sagen, ja, ich sehe das anders als der Norbert Lied. In den Grundlagen unserer Ausrichtung als Missionswerk Mitternachtsruf haben wir eine Linie. Wir glauben an die Entrückung vor der Trübsal. Wir glauben an das ganze Wort Gottes, das alle Zeit allen dient. Wir glauben an die Jungfrauengeburt, wir glauben an die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit, wir glauben, dass wir einen Auftrag haben an Israel, das sollte jetzt auch dazu dienen, und dieses und jenes. An diesen Fundamenten rütteln wir nicht, ja? Keine Irrlehre. Aber innerhalb dieser Fundamente, wenn da einer sagt, du, ich, größten Teil sehe ich auch so, aber nicht alles, das jetzt mit den Sinn schreiben, sehe ich anders. Ja, bitte, sollen die Zuhörer entscheiden. Das wollte ich doch noch jetzt mal gesagt haben. Ja? Und darüber haben wir uns unterhalten im Werk. Da muss keiner Angst haben, dass er entlassen wird, und wir sind kein diktatorisches, das machen wir nicht. Was, du siehst das nicht wie ich, also... Aber die Zeit wird kommen. Ja. Aber jetzt wirklich zum Schluss. Ja, Norbert, jetzt hast du uns dann alles gesagt. Ja, wo ist die Entrückung in der Offenbarung? Und jetzt? Ja, nirgends. Ja, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich meine, das lernen wir ja alle. Das ist eine Aussage. Die Gemeinde wurde an Pfingsten übernatürlich in die Geschichte injiziert, ja? Übernatürlich durch die Zeiten erhalten, mittels Innewohnung und Erfüllung des Heiligen Geistes, und wird, wenn diese Zeitalter vorüber ist, übernatürlich wieder entfernt. Wir wissen, dass die Leibesgemeinde also eingeschoben ist zwischen Pfingsten und der Entrückung. Die Entrückung findet statt und die Apokalypse verwirklicht sich. Da sind wir uns auch eigentlich einig. Die Gemeinde wird im Anschluss an die Entrückung und nach dem sogenannten Preisgericht, ja, da müssen wir hin, die Erde bzw. den Kosmos richten. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt, also den Kosmos, richten werden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Da kriege ich eine Gänsehaut. Ich, erbärmlicher Sünder, ich muss ja froh sein, wenn ich überhaupt über die Schwelle komme. Ich glaube, dass dort, wo der verherrlichte Christus auftritt, auch die zuvor entrückte Gemeinde verborgen ist. Denn sie ist sein Leib. Fantastisch. Epheserbrief, über alle Himmel, Himmel, kann man sagen, ja. Und darum heißt es in Kolosser 3,4, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Was ist die Offenbarung? Die Offenbarung. Die Offenbarung ist die Offenbarung Jesu Christi, seine Enthüllung. Werden wir dann schon bei ihm sein? Wenn er offenbart wird, werden auch wir mit ihm offenbart werden? So wie er in der Offenbarung in Herrlichkeit auftritt, an so vielen Ecken und Kanten, werden wir dabei sein? In der Offenbarung wird ja die Welt gerichtet, der Kosmos. In der Offenbarung, ja, werden ja Engel gerichtet. Der Antichrist und das andere Tier aus dem Meer. Die Menschen, die das Mahlzeichen annahmen. Die Erde und die Natur. Nachher das Gericht vor dem großen weißen Thron. Steht ja alles in der Offenbarung drin. Und Paulus sagt das. Wir werden die Welt und die Engel richten. Wenn er offenbar werden wird, werden wir mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das ist meine Erkenntnis. Ich möchte schließen, letzte Sätze. Erwin W. Lutzer schreibt in seinem Buch, das Finale ist beim Dillenburger Verlag erhältlich. Und das möchte ich auch auf mich beziehen. Vielleicht ist nicht jede Deutung korrekt. Aber jedenfalls ist es wichtig, die vollständige Aussagekraft der einzelnen Schriften zu ergründen. Meinungsverschiedenheiten dürfen uns nicht daran hindern, uns auf Christi Wiederkunft zu freuen und unser Leben im Hinblick darauf in Ordnung zu bringen. Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Und danke, dass ich zu deinem Leib gehören darf. Amen.